In dieser Woche konnte man das hier lesen im Politbarometer beim ZDF. Die Mehrheit fordert strengere Corona-Kontrollen. So hat es die Umfrage da ergeben. Eine große Mehrheit ist dafür, dass man offenbar nicht nur strenge Regeln einführt, sondern offenbar ist die Mehrheit auch dafür, dass man genau schaut, wer was tut oder wer was eben nicht tut. Und natürlich meint jeder, der jetzt damit Ja gestimmt hat, natürlich, dass man die anderen kontrollieren soll, dass man genau gucken soll und die finden soll, die sich eben nicht dran halten, weil man selber ja im Recht ist. So hält man es ja normalerweise wahrscheinlich für sich selber. Und ich erlebe, dass diese Haltung irgendwie gerade auch unser Leben irgendwie ein bisschen durchzieht. Es gibt Gemeinden, wie auch bei uns, es gibt Nachbarschaften, es gibt Familien, wo das so ein bisschen ja, einzieht, dass man immer so ein bisschen unter dem Blickfeld steht, darf man das nicht? Und vor allem auch unter mit Kommentaren oder Blicken manchmal signalisiert kriegt, hey, das darf man doch gar nicht gerade. So ein bisschen so ein strenger Blick, der vielleicht sogar oder manchmal auch zwischen Familien und Freunde und Verwandte Keile treibt. Dieses, das darf man doch nicht. In den vielen Verordnungen zementiert es uns irgendwie so ein ungutes Gefühl ein, dass man manchmal schon gar nicht mehr weiß, was man denn darf und aus Angst, dass man was falsch macht oder dass man falsch angeguckt wird, macht man dann lieber weniger oder gar nichts. Das verurteilt werden ist als Sorge, die noch dazukommt zu der Sorge, die wir sowieso schon haben, zu der Unsicherheit mit der Corona-Pandemie kommt jetzt auch noch die Unsicherheit vor den Fingern, die auf einen zeigen. Und das ist eine ziemlich ungute Sitte. Ich kann das auch, finde ich, bei uns in der Gemeinde erlebt man das auch. Da gibt es natürlich die einen, die sagen, das sind alles Regeln, das ist total sinnlos, braucht man sich gar nicht dran halten, weil ist alles viel zu streng, wird alles viel zu hoch gekocht. Die gibt's bei uns. Die ist auch manche, die sich dann bewusst auch nicht dran halten, also quasi dagegen, um den Gegenpol aufzumachen, zu zeigen, naja, ich halte mich da ganz bewusst nicht dran. Und dann gibt es auf der anderen Seite die sagen, wir müssen uns eigentlich noch viel genauer dran halten. Wir müssen das strenger nehmen. Ich kriege auch nach Beerdigungen habe ich schon E-Mails bekommen, die gesagt haben, man müsste den Abstand strenger einhalten und so weiter. Zwei Pole. Und jetzt irgendwie hat man das Gefühl, immer mehr clasht man da aufeinander. Und das ist genau diese Haltung. Man darf das doch nicht. Und ich mache es aber vielleicht trotzdem. Wir haben einen Predigttext, der passt so gut zu diesem Thema. Der passt auch gut in diese Zeit. Und den habe ich natürlich ausgesucht, der ist heute in jeder evangelischen Kirche dran. Markus 2, die Verse 23 bis 28, da erlebt Jesus nämlich genau das, wie es einem geht, wenn andere mit dem Finger auf einen zeigen und sagen, das darf man doch nicht. Ich lese euch mal den Predigttext vor. Als Jesus an einem Sabbat durch die Kornfelder ging, fingen seine Jünger an, Weizenähren abzureißen. Da sagten die Pharisäer zu Jesus, das dürfen sie nicht. Es ist gegen das Gesetz, am Sabbat zu arbeiten und Getreide zu ernten. Doch Jesus entgegnete, habt ihr nie in der Schrift gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter hungrig waren? Damals, zur Zeit des Hohenpriesters Abiatar, ging er in das Haus Gottes. Er aß mit seinen Männern von dem Brot, das Gott geweiht war und das nur die Priester essen durften. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat und kann somit entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist. Das ist eine ziemlich krasse Geschichte, liebe Gemeinde, weil Jesus da seinen Jüngern erlaubt, ein Gebot zu brechen. Und jetzt könnte man natürlich schnell dabei sein und ich höre auch schon alle die Gebote, die auch unsere Verordnungen kritisieren, höre ich schon. Man könnte sehr schnell dabei sein, da eine sehr kurzsichtige Auslegung draus zu machen aus diesem Bibeltext und zu sagen, naja gut, wenn Jesus das doch darf oder wenn er seinen Jüngern das doch erlaubt, dass man sich auch gegen die Gebote richtet, wenn das da erlaubt ist, dann müssen wir Christen uns doch auch nicht an die Verordnungen halten. Diese Stimmen gibt es auch bei uns. Warum halten wir uns an die Verordnungen? Wir haben doch ein geistliches Gesetz, das über allem Weltlichen steht. Das wäre meiner Meinung nach zu kurzsichtig ausgelegt, diesen Bibeltext. Man muss vorsichtig sein, wenn man Bibeltexte hernimmt, um die eigene Meinung, die man eh schon hat, damit bekräftigen zu wollen. Und deshalb lohnt es sich, ein bisschen genauer hinzuschauen auf diesen Bibeltext. Das tun wir. Es gibt nämlich drei Reaktionen, die Jesus hat in diesem Bibeltext. Es gibt drei Arten, wie er reagiert. Oder seine Reaktion besteht aus drei Teilen. Jesus antwortet nämlich erstmal nicht, indem er seine Jünger verteidigt. Jesus hätte sagen können, liebe Pharisäer, hört mal her, die dürfen das sehr wohl. Wer arm ist, der darf Ehren vom Feld wegnehmen und essen. Das ist durchaus erlaubt. Mundraub ist erlaubt für arme Menschen. Das kann man nachlesen in 5. Mose 23, Vers 26. Das ist auch ein Gebot Gottes. Und er hätte mit ihnen in die Diskussion gehen können, hätte sagen können, das es geht ja hier um arme Leute, man muss die versorgen. Aber es geht gar nicht nur ums Ehrenraufen, es geht den Pharisäern darum, dass sie es am Sabbat tun. Also hätte Jesus diskutieren können und hätte sagen können, naja, ob das jetzt Arbeiten ist am Sabbat, das habt ihr eher ihr so definiert, das steht ja so in der Tora vielleicht gar nicht explizit drin. Aber das macht er nicht. Er geht gar nicht in die Diskussion, um den Pharisäern die Stirn zu bieten. Jesus sagt aber auch nicht, weil ich hier bin, gelten diese alttestamentlichen Regeln nicht mehr. Ich bin der Befreier, ich bin als Befreier zu euch gekommen, ich befreie euch von den Gesetzen und wer an mich glaubt, der muss keine Gebote mehr halten. Das sagt er nicht. Jesus ruft nicht seine Jünger dazu aus, im Namen der Freiheit zu rebellieren und sich ab sofort den Geboten zu widersetzen. Jesus setzt das Gebot nicht außer Kraft. Er sagt es ja in der Bergpredigt auch, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jetzt ist es allerdings in dem Fall ziemlich knifflig. Wie wird denn das Gesetz erfüllt, wenn seine Jünger am Sabbat diese Ehren raufen? Ist es nicht ganz eindeutig gegen die Regel, gegen das Gesetz? Die Antwort Jesu beginnt mit einer Geschichte. Er erzählt eine Geschichte und das macht er öfters in Streitgesprächen. Und ich finde es genial, dass Jesus das so macht, denn damit nimmt er ganz oft den Kritikern auf gar nicht rabiate oder konfrontierende Weise den Wind aus den Segeln, sondern er beruhigt erstmal. Er erzählt eine Geschichte und bringt die Pharisäer ins Nachdenken. Er erinnert an die Begebenheit von David, dem Vorfahren Jesu, dem größten König, den Israel je hatte. Er verweist auf die Geschichte, die wir gerade als Schriftlesung gehört haben, wo der David in dieses zum Hohenpriester geht und um die Brote bittet, die er eigentlich nicht essen darf. Und dann lässt er sich sogar eine Geschichte einfallen, um diese Brote zu bekommen. Es war an dem Tag auch Sabbat. Das kann man daran rauskriegen, dass das der Tag war, wo man die Schaubrote gewechselt hat. Das hat man am Sabbat gemacht. Es war am Sabbat, als der Hohepriester sich erstmal versichert hat. Er war sich auch unsicher, ob er das jetzt dem David geben soll oder nicht, ob er dieses Recht brechen soll. Eigentlich ging es nicht, aber er gibt es ihm dann trotzdem. Warum erzählt Jesus diese Geschichte? Das ist ein gutes Beispiel, diese Geschichte, wie jemand mit einem Gesetz umgeht, ohne hart zu sein. Das Problem, liebe Gemeinde, an Gesetzen ist das, wenn man besonders klar sein will und besonders genau sein will, dann passiert es ganz oft, dass man automatisch auch hart wird oder unbarmherzig wird. Man nennt es dann Gesetzlichkeit. Das bedeutet, wenn man möglichst genau ein Gesetz befolgen will und wenn einem das sehr, sehr wichtig ist, dass man es möglichst genau befolgt, dann passiert es leider ganz oft, dass man andere Werte dieser Klarheit, dieser Genauigkeit kurzerhand opfert und die aufgibt. Und das sind dann oft die zwischenmenschlichen Werte, wie zum Beispiel, dass man Verständnis füreinander hat, dass man Rücksicht nimmt aufeinander, dass man Nachsicht hat miteinander. Das wird oft der Klarheit geopfert. Gesetzlichkeit nennt man das. Und ich finde es schon ein bisschen verrückt, weil Menschen, die gesetzlich werden, die Gebote ganz genau, also möglichst punktgenau auslegen, die tun das oft aus einer Angst heraus. Die Angst, dass man diese Gesetze übertritt. Das war bei den Pharisäern genau der Grund. Die hatten Angst, die religiösen Gebote Gottes zu übertreten oder vielleicht ihnen in irgendeinem Punkt aus Versehen nicht ganz zu entsprechen. Und deshalb haben sie Gebote drumherum gebaut, einen Zaun um das Gesetz gebaut, dass man ja nicht das Gesetz übertritt. Sie haben es strenger gemacht. Sie haben deshalb das Gesetz ganz streng ausgelegt und unter anderem eben gesagt, dass Ehrenraufen am Sabbat eben auch schon als Arbeit gilt. Und deshalb der Schutz ist dagegen, dass man dieses Sabbatgebot verletzt. Aus Angst strenger gemacht. In unserem Corona-Zeitalter ist es vielleicht die Angst, sich anzustecken oder auch nur aufzufallen vor anderen, dass man nicht irgendwie Anlass bietet zur Kritik. Und um die Angst in den Griff zu bekommen, achtet man vielleicht noch exakter darauf, die Regeln nicht zu übertreten und fordert es von anderen auch. Erstaunlicherweise wird dadurch die Angst eigentlich nicht wie erhofft kleiner, sondern oft sogar noch größer. Ich finde, Gesetzlichkeit ist als Methode gegen die Angst keine gute. Das, was wir gegen die Angst brauchen, ist Zuversicht und ein Miteinander. Das hilft uns mehr gegen die Angst. Jesus erzählt diese Geschichte von David und von dem Hohenpriester mit den Schaubroten als Beispiel für einen, der gelassen und überlegt und eben nicht ängstlich mit Geboten umgeht. Der Hohepriester, Abiatar, sagt er in der Geschichte in Samuel, heißt er Abimelech. dort passiert es in Nob. Jesus ändert die Geschichte ein klein bisschen um und verlegt das Ganze nach Jerusalem, weil für ihn da noch mehr dahinter steckt. Weil es quasi ein Zeichen auch auf das ist, wie er mit Geboten umgeht. Und das bringt er auch in diesem nächsten Satz seiner Antwort ganz markant auf den Punkt. Und diesen Satz kann man sich so gut merken: Der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Es sollte nicht der Mensch dem Sabbat dienen, sondern der Sabbat soll den Menschen dienen, sagt Jesus. Er weitet den Blick von den Pharisäern auf die Gebote, indem er fragt: Liebe Pharisäer, überlegt euch doch mal, wozu hat eigentlich Gott das Sabbatgebot gegeben? Welcher Sinn steckt dahinter? Glaubt ihr wirklich, dass Gott das Gebot gegeben hat, um die Menschen zu quälen, um sie einzuschränken, um sie einzuengen? Es geht bei den Gesetzen Gottes nicht um penibles, stupides Einhalten und um Menschen zu begrenzen, sondern es geht um einen Sinn, der dahinter steckt. So ähnlich ist es bei den Corona-Regeln ja auch. Es geht bei den 1,50 Meter Abstand nicht drum, dass man jetzt sich mit einem Maß anfertigt und sagt, ich kontrolliere jetzt immer, dass 1,50 auf jeden Fall eingehalten werden und ab 1,49 wird es problematisch. Da komme ich dann unter Druck. Das ist gar nicht der Sinn von diesem Gebot, sondern es geht darum, dass man Abstand hält und dadurch eben die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ansteckt, verringert. 1,50 sind ein guter Richtwert, weil man das auch braucht. Man braucht auch eine Orientierung. Aber letztlich geht es nicht um den einen Zentimeter mehr oder weniger, sondern es geht um den Sinn hinter diesem Gebot. Und deshalb ist es wichtig, dass man auch das nicht aus dem Blick verliert. Denn gesetzlich wird man da, wo man nicht mehr nach dem Sinn von der Regel fragt. Da ist die Gefahr besonders groß, dass man in so eine Gesetzlichkeit abrutscht. Wer nach dem Sinn fragt, der entgeht dieser Gefahr. Es kann nicht darum gehen, die Polizei anzurufen, wenn man sieht, dass im Nachbarhaus Person Nummer 11 zum Kaffeetrinken reingegangen ist und nur 10 erlaubt sind. Es kann nicht darum gehen, um 23.01 Uhr den Wirt zu verklagen, der in seiner Wirtschaft den Schlüssel noch nicht umgedreht hat, sondern es geht darum, den Sinn in diesen Regeln zu sehen, warum es gerade sinnvoll ist, auf Zusammenkünfte zu verzichten oder das zu begrenzen, auf kleine Gruppen, aber vielleicht dennoch auch möglich ist, jemanden ins Haus zu lassen, vielleicht auch eine Person Nummer 11. Ich finde es wichtig, das Nachdenken über den Sinn von Gesetzen, weil wir Deutschen leider, zumindest so nehme ich das so wahr, oft die Tendenz haben zur Gesetzlichkeit, dass wir ganz genau hinschauen, was denn gilt und was nicht gilt und dass wir dann auch aufgrund dessen urteilen und penibel, aber manchmal über Kleinigkeiten urteilen, aber Menschen dann urteilen, ob die das ganz genau einhalten oder die machen ihnen zum Vorwurf, wenn sie es nicht genau einhalten und dabei verlieren wir aus dem Blick, was denn der Hintergrund, der Sinn für Regelungen ist. Gesetzlichkeit ist gefährlich, weil man dann nicht mehr gesehen wird, weil dann nicht mehr gesehen wird, wie die Gesetze den Menschen dienen sollen, sondern nur noch welche Menschen dem Gesetz dienen und welche nicht. Dann trennt man Menschen in die, die gehorsam sind und ungehorsam sind. Aber dabei sollen noch Gesetze den Menschen dienen. Daran erinnert Jesus die Pharisäer. Gott will uns doch dienen mit dem Sabbatgebot. Er will uns nicht trennen in die, die es genau einhalten und die, die es nicht ganz so genau einhalten. Er will uns dienen damit. Jesus sagt, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Es hat einen Hintergrund, dieses Gebot. Nicht den Menschen eine Last aufzuerlegen, das will Gott nicht. Sondern Gott will mit dem Sabbat den Menschen ein Geschenk machen. Einen freien Tag. Er will sie bewahren davor, dass sie sich überarbeiten. Er will ihnen die Möglichkeit geben, dass sie Zeit haben, sich mit ihm und seinem Wort zu beschäftigen. Und dieser Tag ist so wertvoll. Deshalb ist doch das Sabbatgebot für uns heute noch wertvoll und gültig und wichtig. Und deshalb halten wir daran fest, weil dieses Gebot wichtig für uns ist, weil es uns gut tut. Wir feiern das als Christen ja sonntags. Und da könnte man jetzt auch gesetzlich kommen und sagen, na ja, das ist ja gar nicht dieser Sabbat, von dem da im dritten Gebot die Rede ist, weil dann müsste es ja am Samstag sein. Aber auch für uns gibt es einen Sinn, warum wir diesen Sabbat am Sonntag halten, nämlich weil wir die Auferstehung Jesu Christi feiern. Weil wir auf ihn hören am Tag der Auferstehung. An dem Tag genießen wir dieses Geschenk, das Gott uns gemacht hat, dass Gott uns die Möglichkeit gibt, Abstand zu haben, für einen Tag Abstand vom Alltag. Es tut uns so gut, dass wir manchmal schon vom nächsten Montag an auf den Sonntag hinfiebern und es ist eben keine Zeitverschwendung, dieser Sonntag, sondern ein Geschenk. Ich habe das besonders erlebt, als ich in Indien war. Im Norden von Indien ist es nämlich nicht so. Da gibt es keinen arbeitsfreien Tag, der vorgeschrieben ist. Und dann war es so, dass die meisten Menschen dort einfach für die ist jeder Tag gleich. Da wird jeder Tag gleich gearbeitet. Nur wir kleine christliche Gemeinschaft haben dort einen Sonntagsgottesdienst gemacht und haben diesen 7-Tages-Rhythmus gelebt. Und ich habe gemerkt, wie gut uns das tut und vor allem auch, dass alle anderen, die waren ermüdet. Die waren dadurch, dass sie einen Tag mehr gearbeitet haben, gar nicht produktiver, sondern müder. Dieser Tag ist gut für uns. Das habe ich dort so intensiv erlebt wie selten. Und da sind wir wieder bei unserem Predigttext. Jesus sagt nicht, der Sonntag ist für die geschaffen, die an Gott glauben, sondern er sagt sogar in unserem Predigttext, für alle Menschen ist der Sonntag ein Geschenk. Gott will diesen Tag jedem schenken, ob er an ihn glaubt oder nicht. Und das hätte ich diese Woche so gern mal unserem Bundeswirtschaftsminister Herr Altmaier zugerufen. Der hat nämlich diese Woche schon wieder gefordert, zur vermeintlichen Stärkung der Wirtschaft soll man doch mehr verkaufsoffene Sonntage erlauben. Und da würde ich jetzt dem Herrn Altmaier gar nicht gesetzlich antworten wollen, indem ich verweise auf Artikel 140 von unserem Grundgesetz und dass das eben vorgeschrieben ist und so weiter. Das wäre für mich eine gesetzliche Antwort, die will ich aber nicht, sondern ich würde ihm einfach auf den Sinn hinweisen wollen, dass wir diesen Sonntag haben, auch für unser Land, das wertvoll ist und dass wir das nicht so einfach herschenken sollen. Ich würde ihn gern daran erinnern, an das, was der Bundespräsident Johannes Rau mal gesagt hat. Der hat nämlich so etwas Ähnliches gesagt wie Jesus in unserem Predigttext. Der hat nämlich gesagt, wenn nicht mehr gilt, dass die Wirtschaft für den Menschen da ist, sondern der Mensch nur noch für die Wirtschaft da ist, dann ist diese Welt nicht mehr menschlich. Aber sie soll menschlich sein. Darum muss die Wirtschaft für den Menschen da sein und nicht umgekehrt. Und genau darum geht's. Wer dient eigentlich wem? Das ist das, was Jesus in den Mittelpunkt stellt in dieser Problematik, ob man jetzt sich genau dran gehalten hat an das Gesetz oder nicht. In diesem Zwiespalt, in dem er steht. Wer dient eigentlich wem? Und ich möchte gern, dass du dich das heute mal fragst. Du sollst dich am Ende von diesem Gottesdienst nicht fragen, darf ich am Sonntag Rasen mähen oder nicht? Das wäre nicht mehr das Ziel von diesem Gottesdienst, sondern das Ziel von diesem Gottesdienst soll sein, frag dich mal, wie kann dir der Sonntag dienen? Was kann er für dich und für deine Gottesbeziehung dir Gutes schenken? Und dann ist es vielleicht ein Buch zu lesen oder eine längere stille Zeit zu haben oder Predigten zu hören. Vielleicht ist es aber auch ein Besuch zu machen oder jemanden anzurufen. Vielleicht ist einfach den Abstand zu genießen, nicht an den Schreibtisch sitzen zu müssen, keine Klassenarbeiten korrigieren müssen, keine dienstlichen E-Mails beantworten. Und wenn du jetzt sagst, naja, lieber Herr Pfarrer, das kannst du leicht sagen, aber ich brauche halt meinen Sonntag zum Arbeiten, ich komme sonst gar nicht rum mit meinem Geschäft, dann frage ich dich wirklich, ob der Sonntag wirklich dir dient oder ob vielleicht schon mehr du dem Sonntag dienst. Ich will kein Gesetz aufstellen heute, was du tun sollst oder was du am Sonntag auf keinen Fall tun darfst. Ich frage nur nach dem Sinn, nach dem Geschenk, das Gott uns mit diesem Tag gemacht hat. Welchen Sinn hat er uns gegeben mit dem Schabbat? Wie kann der Sonntag dir dienen? Das ist eine andere Frage, als zu fragen, was darf ich am Sonntag und was darf ich nicht. Aber das ist die Frage, auf die Jesus uns hinweist, wenn er sagt, der Mensch ist doch nicht für den Sonntag gemacht, sondern der Sonntag ist für den Mensch gemacht. Also ich werde weiterhin nicht Rasen mähen am Sonntag, aber nicht, weil es verboten ist, sondern weil ich den Sinn da drin sehe, dass damit mir selber und meinen Nachbarn ein Geschenk gemacht ist. Das ist anders. Gesetze und sonstige religiöse Regeln, es gibt was Höheres als die, nämlich der Sinn, der dahinter steht, der Gedanke, die Absicht. Und auch bei allen religiösen Regeln, die wir in der Bibel haben, sollten wir das nicht aus dem Blick verlieren. Und deshalb sagt Jesus am Schluss von seiner Erklärung auch noch, der Menschensohn, also weil der Mensch nicht dem Sabbat dienen soll, sondern der Sabbat dem Mensch, deshalb ist auch der Menschensohn, also auch er, Herr über den Sabbat. Der Sohn Gottes ist höher als das Gesetz, so steht es im Originaltext. Und deshalb ist es okay, dass die Jünger an diesem Tag die Ähren zupfen und ihren Hunger stillen. Und deshalb ist es okay, dass der hohe Priester dem David das mitgibt, auch wenn der ihm nicht mit ordentlichen Methoden kommt und auch wenn es verboten gewesen wäre. Und deshalb ist es auch okay, dass kurze Zeit später, das kann man direkt danach lesen im Markus-Evangelium, Jesus selber den Mann mit der verdorrten Hand nicht einfach da sitzen lässt und sagt, es ist halt Sabbat, ich kann dich heute nicht heilen, das darf ich nicht, sondern weil es mehr Sabbat für ihn ist, weil der Sinn viel mehr erfüllt wird für diesen Mann, wenn er ihn heilt, dann tut er es am Sabbat. Was ist der Sinn von diesen Gesetzen? Das ist die wichtigste Frage. Jesus gibt uns in unserem Predigtext kein Beispiel für Rebellion und Überheblichkeit oder auch keinen Grund, warum er Gesetze nicht einhalten soll. Ganz im Gegenteil, er lässt uns danach fragen, was der Sinn ist. Und ich will euch heute auch nicht dazu ermutigen, diese Verordnungen nicht einzuhalten. Ich halte die Corona-Verordnungen für wichtig. aber nicht nur stur einhalten, sondern tatsächlich auch fragen, was der Sinn dahinter ist. Ich glaube, das ist wichtig, weil sonst kann man nämlich schnell in diese kleinliche Kontrollieren von anderen Menschen hineingeraten. Und das davor will ich uns bewahren. Dass wir uns dadurch versündigen, dass wir andere verurteilen, weil wir den Sinn aus den Augen verloren haben. Die Verordnungen, die uns gegeben sind, sind nicht dazu eingeführt, uns die Freiheit zu rauben, sondern um uns zu helfen, um uns zu beschützen. Und dann kann man natürlich diskutieren, ob Masken sinnvoll sind oder eine psychische Spätfolge mit sich bringen oder ob unser Land wirtschaftlich in manchen Bereichen in eine Rezession läuft und man deshalb nicht so einen Lockdown vermeiden muss. Das ist alles gut und richtig, kann man diskutieren. Die wichtigste Frage ist aber, wie ich mit dem, was ich tun kann, anderen Gutes tue. Wie kann ich dienen? Wie kann ich denn für uns alle einen Dienst tun, so wie es der Sabbat mir tun soll? Es ist kein Gesichtsverlust und kein Ausverkauf der freiheitlichen Grundordnung, wenn man eine Zeit lang eine Maske aufsetzt, wenn man das tut, um damit anderen Gutes zu tun, um damit anderen zu dienen. Dann ist das richtig Leben von christlicher Freiheit. Und genau darum geht es nämlich eigentlich. Vor genau 500 Jahren, wir haben jetzt Jahr 2020, vor 500 Jahren, 1520, hat Martin Luther die Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen geschrieben. Es war eine seiner bekanntesten Schriften, weil er nämlich genau das erlebt hat, was in unserem Predigtext auch vorkommt. Luther ist in einer Zeit groß geworden, wo die religiösen Gesetze ganz wichtig waren, wo die Kirche Verordnungen erlassen hat und Verbote erlassen hat und wo sich für die allermeisten Leute damals der Glaube reduziert hat auf die Frage, was darf ich denn und was darf ich nicht? Und auch für ihn war es als Mönch eine Qual, wenn er nicht geschafft hat, die Regeln einzuhalten, weil er gedacht hat, dass er dann von Gott verurteilt wird. Es hat seine Gottesbeziehung geprägt und er war unbarmherzig gegenüber sich selber. Die Angst hat ihn in die Verzweiflung getrieben, schreibt er später mal. Und dann hat er erkannt, dass Gott gar nicht so ist, dass er nicht so ein findiger Anwalt ist, der ihn hinweist auf die Kleinigkeiten, wo er das Gesetz übertreten hat. Gott ist nicht gesetzlich und er braucht es auch nicht sein. Christus hat ihn befreit, auch von der Gesetzlichkeit befreit. Und dann schreibt er diese berühmten Worte in der Freiheitsschrift, kennt ihr wahrscheinlich alle, ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Das ist der berühmteste Satz von dieser Schrift. Wir sind im Geistlichen frei, wir sind befreit durch den Heiland. Aber dadurch leitet der Luther jetzt nicht interessanterweise ab, was ich oft heute wahrnehme, nämlich, dass man seine Freiheit auch ausleben können muss und dass man ein Problem hat, wenn die Rechte eingeschränkt werden und dass man die Rechte für sich selber einfordert, ohne dabei gleichzeitig von den Pflichten und der Verantwortung zu reden. Nee, wenn man Freiheit so verstehen würde, dann wird es Menschen voneinander trennen und dann wird man den Sinn der christlichen Freiheit verdrehen. Bei Luther geht die Beschreibung des Freiheit des freien Christen so weiter. Ein Christenmensch ist auch ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Aus der Freiheit, die Christus uns schenkt, kommt die Freiheit zu dienen, uns anderen zum Diener zu machen. Genauso wie die Gesetze dazu da sind, dem Menschen zu dienen und eben nicht sie zu versklaven. Und deshalb zeigt sich christliche Freiheit nicht im Protest gegen Regeln, aber auch nicht im ganz peniblen gesetzlichen Unterordnen, sondern christliche Freiheit zeigt sich eigentlich im Dienst für den Menschen, wo ich diese Freiheit nutze, um anderen zu dienen. Und ich schließe jetzt ab mit einem kleinen Beispiel aus dieser Woche, weil ich finde, das hat ganz gut gepasst. In dieser Woche ist vom Oberkirchenrat eine Ergänzung zur Verordnung der Kirchenmusik gekommen, dass man eben im Gottesdienst in der Gemeinde nicht mehr singen darf und dass man auch Chöre nur noch ganz reduziert singen dürfen. Und ich habe das weitergeleitet diese Woche an das Team vom Lobpreisabend und auch an den Jugendchor, dass die Bescheid wissen. Ich habe aber gleichzeitig gedacht, ich will jetzt nicht eine gesetzliche Verordnung aus dem Pfarramt im Stil erlassen, Singen ist verboten, Probe und Lobpreis wird abgesagt, haltet euch gefälligst dran. Das hätte ich irgendwie nicht passend gefunden, gerade jetzt auch zu diesem Predigtext. Deshalb habe ich es denen freigestellt, habe ihnen das aber so weitergegeben. Und beide Teams haben von sich aus gesagt, dass es im Moment dienlicher ist, zu verzichten, auch wenn es schwerfällt und auch wenn es schade ist. Und deshalb ist heute keine Jugendchorprobe und kein Lobpreisabend, weil man damit den Menschen, den Teilnehmern, die gekommen wären, mehr dient, als wenn man es durchziehen würde. Und das ist meiner Meinung nach eben genau kein Einknicken vor der kirchlichen Obrigkeit und auch nicht vor der Stimmung im Lande, sondern das ist die Rücksicht auf die Teilnehmenden und deshalb Dienst. Den Sinn von dieser Regelung versucht zu verstehen oder ja verstanden und dann die Entscheidung getroffen. Nicht nur blind, sondern mit dem Sinn. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr in dem Punkt, wo ihr unsicher seid oder wo ihr fragt, ach, was gilt denn jetzt eigentlich, euch nicht auflehnt und auf der anderen Seite aber auch nicht in dieses penible verfallt, sondern nach dem Sinn fragt und vor allem nach dem Dienst. Nicht zu fragen, darf man das oder darf man das nicht, zumindest nicht in der Frage hängen zu bleiben, sondern Ich wünsche euch für unsere Gemeinde, für das Miteinander hier, für die Dörfer, für die Familien, dass das alles nicht unter der Frage steht, darf man es oder darf man es nicht, sondern unter dem Gedanken, wie man anderen am besten dienen kann. Darin erleben wir christliche Freiheit. Amen.